Herzlich willkommen in Data seinem Hals. Liebling, ich habe das Runabout geschrumpft. Das war der Arbeitstitel oder beziehungsweise der Produktionsspitzname der Deep Space Nine Episode, über die wir uns heute unterhalten. Keine kleinen grünen Männchen, sondern kleine nicht grüne Männchen. Die Folge, das winzige Raumschiff One Little Ship. Und dazu habe ich hier mein Star Trek Dream Team wieder hier im Hals. Da ist zum einen der Gregor. Hallo Gregor.
Hallo.
Hallo, sagt er. Das ist schön.
Hallo.
Sag mal Hallo Gregor.
Hallo Gregor.
Sehr schön. Und nach langer Zeit, also zumindest kommt es mir sehr lange vor, langer Abwesenheit, ist die Tanja auch wieder bei uns. Hallo Tanja.
Hallo, ich war schon versucht, bei der Titelmelodie zu sagen, gib, Zirkling, aber ich habe es mir verkniffen.
Es ist auch eine Folge, in der ich mir den Titel ganz bestimmt nicht skippe, sondern, also wenn ich mir die Episode anschaue, sondern ihn genieße, weil man in dieser Folge so wenig Deep Space Nine sieht, da muss ich mir jede Kamerafahrt um jeden Pylonen in mich einsaugen.
Ja, wir sind gar nicht auf der Station.
Ja, ist eigentlich schade. Das ist immer, es ist eine Folge, die in der Deep Space Nine irgendwie fehlt. Und erst am Schluss merkt man's, was einem die ganze Zeit gefehlt hat. Obwohl es ist natürlich eine sehr schöne, sonst wird man heute auch nicht drüber reden.
Es hat auch geendet auf Deep Space Nine.
Also das immerhin.
Was.
Ja, immerhin. Stimmt. No? Nur Jake hat man nicht gesehen, die ganze Folge über.
Ja.
Stimmt. Sonst waren, glaube ich, wirklich alle, so ziemlich alle, Rom war auch nicht.
Ja, aber von der Main Crew halt, ne? So ja. Vorspannern.
Von den Vorspannleuten, genau.
Von den Vorspannleuten.
Sechste Staffel.
Folge 14.
Drehbuchregie, habt ihr da irgendwas Wichtiges oder können wir die überspringen, weil ich habe sie mir nicht notiert.
Alan Crocker hat Regie geführt. Und Drehbuch hat geschrieben David Weedle und Bradley Thompson.
Aha.
Genau.
Haben
und
das Drehbuch
die Idee,
geschrieben, ja.
Genau, die Idee kam ja von jemand anders. Ich hoffe, sein Name, okay, Moment. René Echeverria, oder?
Ach ja.
Ja, ich glaube, so ist es, ja.
So ist es, genau. Und er hatte die Idee schon ganz, ganz früh. Er hatte bei TNG The Offspring geschrieben, also eingereicht und ist tatsächlich ja dann da auch zum Zuge gekommen und dann zum Team gekommen. Aber Jahre vorher hat er diese Idee schon geschrieben, ein Unfall, Crew schrumpft und muss irgendwie gerettet werden. So diese typische Geschichte quasi. Und hat das dann auch Jahre später, nachdem er schon lange bei TNG eingestiegen war, immer wieder dann erwähnt, von wegen, hallo, ich hätte da so eine lustige Idee, könnten wir nicht? Und also, nein. Und dann war er bei Deep Space Nine, Michael Piller war am Rad der Entscheidungen. Und dann hat er gesagt, ach übrigens, diese geschrumpfte, nein. Und dann war Ira Stephen Burr am Regler und dann wieder, nein, keiner will das, nein, lächerlich, nein. Und dann irgendwann, er muss es regelmäßig gepitcht haben, immer mal wieder so, was könnte man denn mal machen? Also ich hätte da ja noch das mit dem Geschrumpften und dann, nein. Und irgendwann, Ira Stephen Burr sagte dann, ich bin so im Auto gefahren und dann dachte ich irgendwie plötzlich, eigentlich doch eine coole Idee. Und dann ist
auf einmal.
Auf einmal, man muss es nur lang genug sagen, ja. Und dann irgendwann gibt es kleine Würzelchen, die sich festgesetzt haben. Und dann kam er zurück und hat das gepitcht und die Autoren haben gesagt, Und vor allem die Berater, die wissenschaftlichen Berater haben gesagt, ah nein, wir haben die ganze Zeit befürchtet, dass irgendwer mehr mit so einem Scheiß kommt und das ist doch total, das kann doch gar nicht sein. Und dann Ira Stephen Burr hat es dann tatsächlich durchgedrückt und gesagt, macht euch Gedanken, wie das funktionieren kann. Das ist einfach, wäre ein Ding, das wäre ein Verbrechen an der Menschlichkeit, wenn man das weglassen würde. Wir sind Science Fiction, wir haben Schiffe, wir müssen das machen. Und dann mussten sie quasi versprechen, die Autoren, dass sie an alles denken, was man da wissenschaftlich bedenken muss. Wie ja zum Beispiel die Geschichte, dass die dann, wenn die schrumpfen, dass sie dann auch wissenschaftlich ordentlich schrumpfen und dann die Luft mit ihnen schrumpft und so weiter. Da reden wir ja bestimmt gleich drüber. Und nachdem sie das versprochen hatten, durften sie es machen.
Man Ja, das ist echt faszinierend. Vielleicht hat es auch geholfen, das war so 97, dass von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, zu der Zeit eine Fernsehserie gestartet ist. Mhm. Überraschenderweise lief die 3 Jahre. Das war so 97 bis 2000. Also vielleicht hat das auch das so ein bisschen beflügelt. Aber die Idee ist auf den ersten Blick gerade bei Deep Space Nine so mega ungewöhnlich. Und ich habe, als du die Folge vorgeschlagen hast, hast du es ja, glaube ich, schon mal gemerkt, du hast dich ja schon ein paar Mal auch bei uns gepitcht als Aufnahme. Und da war immer so, ja, können wir mal so machen. Das wäre jetzt auch keine normalerweise auch keine Folge, die ich so sofort auf dem Schirm hätte, wenn ich über DS9 reden will. Aber je öfter du das gesagt hast, dann habe ich die Folge nochmal gesehen, dann habe ich immer gesagt, doch. Es gärt dann so in einem. Und sie hat für mich so eine ungewöhnliche Lage. Mitte der 6. Staffel war es ernst. Und das ist die Folge nach Jenseits der Sterne. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Also da musste man was Leichtes machen, was Kleines für zwischendurch.
Ja, beziehungsweise eigentlich hätte die vor Jenseits der Sterne sein sollen, aber die Special Effects haben so lange gedauert, dass sie da die Reihenfolge geswitcht haben. Aber ja, ne, es ist deutlich, es hebt sich ab. Es ist ein bisschen eine alberne Folge. Colmini mochte sie deswegen besonders gerne, weil sie einfach mal was anderes machen können, da mal ein bisschen lustig sein können und auch ein paar Gags kommen können von anderen Charakteren und so. Und manchmal, wir hatten ja hier auch gesprochen, zum Beispiel über hier, Titel habe ich nicht auf dem Schirm, hier Baseball in der Holosuite. Genau, und das hatten sie ja halt auch so reingepackt, um ein bisschen aufzulockern. Ne? Also auch für die Charaktere war da ja mal so ein bisschen aus dem Trott und aus dem Kriegsalltag rauszukommen. Und hier ist es halt, weniger geplant, als dass wir halt auch mal so ein bisschen was Aufgelockertes bekommen, ne?
Ich glaube, Echevarria hatte auch gemeint, eigentlich fand das schade, dass die Cem'Hadar mit im Spiel waren.
Ja, ja.
Und nicht albernere Charaktere. Ich glaube, die Packlets waren im Gespräch oder Harry Matt wäre eigentlich auch ganz witzig, obwohl der wäre ja schon sehr alt, aber warum?
Ja, den hätten sie halt vielleicht eingefroren nur gefunden oder so, ne?
Das war ja, glaube ich, irgendwann mal geplant, Harry Mudd wiederzufinden im 24. Jahrhundert.
In TNG hatten sie auch schon mal überlegt, ob sie ihn irgendwie auftauen, im wahrsten Sinne. Ne?
Ich habe auch ein paar Mal bei der Folge überlegt, ob das wirklich so eine... Also ich kann das nachvollziehen, dass die Cem'Hadar im Nachhinein, das war wohl schon zu weit fortgeschritten, aber dass man, weil die waren zu der Zeit ja die große Bedrohung. Man war mitten im Krieg und so und hier wirken sie ja so, da baut man plötzlich so eine Art, es gibt zwei Fraktionen, Alphas und Gammas und da gibt es so einen internen Krieg zwischen denen, den man aber irgendwie, glaube ich, nie wieder danach thematisiert.
Nee, auch schade.
Und das ist eigentlich interessant, es ist ein interessantes Ding, weil es macht ja auch Sinn, aber da muss ich sagen, da ein bisschen entzaubert man auch die Cem'Hadar so ein bisschen dadurch in der Folge.
Ja, weiß ich nicht ganz. Wollen wir vielleicht einmal kurz auf den Inhalt gucken, bevor wir richtig einsteigen, falls es jemand nicht so auf dem Schirm hat?
Ich sage einfach mal ein paar Worte und ihr grätscht einfach in die größten Schnitzer rein. In dieser Folge, die ich liebevoll nenne, Ben, wir haben die Crew geschrumpft, ist man dabei, eine für Star Trek untypisch eine Anomalie zu untersuchen. Diese Anomalie. Wird ein Runabout reingeschickt. Da sind 3 Crewmitglieder drin, nämlich Dax, Brian und Bashir. Diese Anomalie hat aber die Eigenschaft, die zu verkleinern. Also sie werden quasi auf Kaffeebecherniveau und darunter geschrumpft, was zu vielen Lachanfällen an Bord auf der Brücke führt, bei allein der Vorstellung derselbigen Geschichte, was allein schon witzig genug ist. Der Lachanfall von Kira, wenn sie sagt, ihr seid also ungefähr dann so groß, ist einfach herrlich. Ne? Auf jeden Fall, als sie dann da reinfliegen und verkleinert werden, passiert es, dass die Cem'Hadar einen Überraschungsangriff starten, es ihnen gelingt, die Defiant zu entern, zu übernehmen und die Crew zwingen, die Beschädigung zu reparieren, den Warp-Antrieb, der ausgefallen ist, durch den Angriff wieder in Betrieb zu nehmen und quasi damit als Kriegsbeute zurück nach Cardassia zu fliegen. Währenddessen kommt unsere Runabout-Crew auch wieder zurück aus der Anomalie. Die weiß noch nicht so richtig, was vorgeht, hat auch keine Funkkontaktmöglichkeiten, aber schafft es durch das gute alte Spiel, irgendein Schacht ist immer auf. Weltraum, Vakuum, my ass, nein, irgendein Schacht ist immer auf. Man kommt immer irgendwo in eine Plasmaspule rein. Und dann merken sie, oh Gott, die Cem'Hadar haben das Schiff erobert. Und dann gibt es einen unfassbar witzigen, auf 2 Ebenen spielenden Rückeroberungskampf. Auf einmal unsere Runabout-Crew, die sich mit, sagen wir mal so, mit sehr dem Thema immer neue Perspektiven sehr stark auseinandersetzen muss.
Weil sie halt geschrumpft aus der Anomalie rausgekommen sind ungeplant.
Genau, Gott sei Dank, sonst hätten sie ja nicht durch das Ding gepasst, muss man tatsächlich sagen. Und auf der anderen Seite unsere Crew um den guten Ben Sisko, die auch noch vor ihrer Hinrichtung noch das Schiff reparieren dürfen und sich da auch so ein bisschen aufteilen. Die eine Hälfte repariert den Antrieb, die andere Hälfte ist dabei damit beschäftigt, halt den Computer wieder unter Kontrolle zu kriegen. Alles unter Aufsicht der Jem'Hadar. Mit so ein bisschen trickreich gelingt ihnen das auch, aber mit tatkräftiger Unterstützung unserer Mini-Runabout-Crew. Und das Ganze wird auch noch ein bisschen befeuert durch einen Konflikt zwischen den Jem'Hadar, weil wir erleben, ich glaube, korrigiert mich, hier ist es das erste Mal und glaube ich das einzige Mal, dass das, also zumindest das erste Mal, dass es erwähnt wird. Ne?
Es ist auch das einzige Mal tatsächlich.
Es ist echt Verschwendung, ehrlich
gesagt. Schade, ja.
Auf jeden Fall erfahren wir haben ja mitbekommen, dass das durch die große Aktion das Wurmloch und die Propheten sind auf meiner Seite, meine Freunde. Das hat ja die Flotte vernichtet, die als Unterstützung vom Dominion aus dem Gamma-Quadranten kommen sollte. Deshalb hat man ein kleines personelles Problem. Und da man mit Mindestlohnzahlung, das läuft alles nicht so gut, man sagt, wir züchten selbst. Und man züchtet jetzt, nachdem man ja die Jem'Hadar für den Gamma-Quadranten gezüchtete Krieger sind, sagt man, ey, wir machen jetzt auch für den Alpha-Quadranten gezüchtete Krieger. Was so richtig der Unterschied zwischen denen ist, wird nicht genau erklärt, nur dass sie halt genetisch auf den Alpha-Quadranten so ein bisschen geprägt sind.
Ja? Genau. Ja. Also Benjamin Sisko hatte ja dafür gesorgt, dass die Flotte niemals den Quadranten erreicht hat, ne? Also dass die aus dem Wurmloch nicht mehr rauskamen und deswegen war jetzt Not am Mann im wahrsten Sinne. Ja. Und man hat die Zucht im Alpha-Quadrant angefangen und auch entsprechend die Taktik und so weiter dem Alpha-Quadrant angepasst. Ne?
Wie genau. Immer das eigentlich in der Praxis tatsächlich
ja, das wurde nicht, es wird so ein bisschen, es wird so ein bisschen mit Genetik natürlich erklärt. Auf jeden Fall hat man eigene Zuchtanlagen, der, so kann man es ja nennen, ist ja im Prinzip sowas für die Jem'Hadars. Ja. Und die in einem Alpha-Quadranten entstandene bzw. gezüchteten nennen sich die Alphas, was sie automatisch allein vom Namen schon vor die Gammas aus dem Gamma-Quadranten setzt. Und da führt schon, dass die halt so ein bisschen die Sonderfunktion kriegen, relativ schnell zum Ersten eines Trupps befördert werden und so. Was natürlich dazu führt, dass die Gammas sagen, ein bisschen ungeil und so. Dann hat man auch noch einen Worter, der für mich einfach die Führungskraft des 24. Jahrhunderts in Personalunion ist und sagt, Mensch, wenn ich mit denen rede, kann ich sie auch gleich schon mal gegeneinander aufhetzen, nur gemeinsam kriegen wir es hin. Und das alles unterstützt natürlich auch, dass es unserer Crew gemeinsam mit allen Beteiligten gelingt, das Schiff am Ende zurückzuerobern, ein paar Gefangene zu machen und wieder nach Hause zurückzukommen. So kurz und knapp gesagt.
Klein, kurz und knapp, ja.
Ja. Also ich finde es schon mal richtig gut, dass sie diese Anomalie da oder dieses Subraum-Kompressionsphänomen erforschen, dass sie da irgendwie, dass irgendwer entdeckt hat und dass sie da weiterforschen und schon wissen, dass das runabout und die Insassen geschrumpft werden. Ne? Also dass es kein Unfall ist und irgendwas Komisches passiert oder so, sonst ist es wirklich gezielt eingesetzt. Ne? Man erhofft sich damit irgendwie Neuigkeiten oder neue Erkenntnisse, dass man vielleicht Transwarp-Tunnel irgendwie erschaffen kann, wie auch immer das damit zusammenhängt, whatever, ja. Aber das fand ich auf jeden Fall schon mal eine schöne Prämisse irgendwie, dass die wissen, was auf sie zukommt und dann hauen wir da einfach mal drei wichtige Offiziere ins Shuttle, also ins Runabout.
Die teuren.
Nee, sie haben ja auch vorher ein paar Sonden erstmal abgeschickt, haben sie gesagt. Aber und die sind ja alle wieder gut zurückgekommen.
Ja, aber das ist das Beste. Dafür würde ich auch menschlich, also lebendes Organ, gesagt, die Sonnen sind ja auch wieder groß geworden. Also wird
ja, vielleicht das war ja organisches Material in den Sonden.
Kann sein,
ne? Das wurde dann geschrumpft. Man hat das alles aufgezeichnet, sind zurückgekommen, wurden wieder groß. Und jetzt macht man es halt mal persönlich. Ne? Und ich fand es auch so hübsch, wie O'Brien so beunruhigt ist. Ne? Der findet das ja nicht so lustig, dass er jetzt gleich geschrumpft wird. Er hat auch so, das geht auch so ein bisschen so ans Ego dann direkt, habe ich das Gefühl. Ne? Und wie dann das Gekappel mit Bashir ist. Ja, sie sitzen ja 1,4 Meter näher an der Anomalie. Ich bin ja 0,4% weniger geschrumpft bisher. Ne? Also gleich mal alles schön differenzieren und so. Und er macht sich natürlich Sorgen, wäre ich auch wieder groß und das soll ja alles in seine Ordnung haben. Ne?
Ich finde einfach schön, das wie menschlich O'Brien in dem Moment ist, wo er sich Sorgen macht, dass er nicht wieder, dass er diese Schrumpfung macht. Und wie das auf der Brücke der Defiant weitergeht, wenn sich Kira da das Lachen anfängt und das
komisch ist.
Und dann Worf und Nock, Also sehr unterschiedliche Körpergrößen, ganz pikiert sagen, ich weiß nicht, was an Kleinsein komisch sein soll. Ich auch nicht.
Das ist faszinierend, dass Worf das sagt, ne? Als der wahrscheinlich Größte, ne? Also, so von dem Körpermaß. Das finde ich total sympathisch.
Gut, seine Frau wird geschrumpft, ne? Und er ist solidarisch. Man könnte natürlich noch mehr reinlesen, will ich aber gar nicht. Aber was ich schön finde, ist, dass Kira, wie die sich so drüber lustig macht, dass sie dieser potenziellen Lächerlichkeit der kompletten Story quasi damit schon zuvorkommt. Bevor das Publikum denken kann, wollen die es mir jetzt ernsthaft verkaufen, dass die hier jemanden schrumpfen? Haut sie es halt auch raus, ne? Und das ist so in so einem Spannungsfeld und sie bricht das schon so ein bisschen. Das finde ich herrlich einfach. Und ehrlich gesagt, dann an dem Punkt, weil ja von der Produktionscrew gesagt wurde, schade, dass es die Jem'Hadar sind, die sind eigentlich zu ernst und das wäre mit lächerlicheren oder lustigeren Charakteren wie die Pucklets oder Harry Mudd irgendwie besser geworden, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich finde das nämlich gerade so richtig gut. Es ist eine ernste Geschichte und es passieren ernste Dinge. Und trotzdem ist es irgendwie lustig. Also es ist lustig auch inszeniert und so, aber es wird dadurch so gebrochen alles. Das finde ich herrlich.
Das finde ich auch herrlich. Es ist halt nur, du musst halt aufpassen, dass du gerade so mitten in so einem Krieg den Gegner nicht entzauberst. So ein bisschen, die müssen weiter eine ernstzunehmende Bedrohung sein. Und ich finde, das gelingt ihnen hier nicht so ganz. Natürlich ist es auch, wir kriegen auch die Lektion dass sie im Prinzip, während die eine Crew, die beiden Crews ja zusammenarbeiten, ohne voneinander eigentlich lange Zeit zu wissen, trotzdem arbeiten die auf ein gemeinsames Ziel hin, während die Jem'Hadar total gegeneinander gehetzt werden im Prinzip durch den Water. Ja. Da ist ja auch noch eine Botschaft dahinter. Die sind ja über sich selbst gestolpert. Über die Führungskraft des Jahres, der Water, der gesagt hat, na Nummer eins, ihr Alphas, ihr seid ja viel besser als dieser Typ, der neben dir steht, dein Zweiter, der vor zwei Tagen noch hier der Chef in der Runde war. Und jetzt, aber ihr seid viel cooler, aber hey, ihr arbeitet trotzdem weiterhin zusammen für die Sache, oder? Love. Nein, da lernen wir ja viel Negatives darüber.
Ja. Der Water, der ist halt einfach komplett überzeugt von dieser Machtposition. Und was wir ja sehen, dass die Alphas ja tatsächlich an ganz vielen rütteln. Ne? Also die sind tatsächlich anders und die müsste man halt auch anders behandeln. Aber das ist der Worter nicht gewohnt. Das ist jetzt was ganz Neues, was da aufkommt. Die hinterfragen ihre Glaubenssätze. Ne? Die haben ja immer, wenn die ihr Kitra-Zell weit bekommen, sagen die halt immer, ne, quasi schwören die ja nochmal ihre Treue und so weiter. Und das wird ja alles hinterfragt. Ne? Die rütteln ja wirklich an ihrem kompletten Weltbild, an ihrem Glauben, will ich sagen, ja. Entwickeln eigene Ideen und Initiativen und das ist ja alles komplett ungewohnt. Damit können die halt in den alten Strukturen, sag ich mal, einerseits nicht so gut umgehen. Das macht sie natürlich überheblich und wie du sagst, sie fallen selber drüber. Und vielleicht ist das genau gerade der Grund, warum dieses ganze Thema später gar nicht weiter irgendwie aufgemacht werden will. Ne?
Kann sein, ja. Die sind über sich selbst gefallen. Das, wie du gerade sagst, mit alten Strukturen, mit diesen Tetra-Zell-White-Fläschchen und so, fand ich auch immer schon so ein bisschen, dieses fast schon religiöse, ist schon so ein bisschen, so creepy halt.
Die
ne?
Gründer aber es sind passt die Götter.
Zu diesem Gründer. Ja. Und am besten hat es wie Jun gemacht. Ne, der gesagt hat, wo Cisco mal zu ihm sagte, sie genießen das so ein bisschen, oder? Ja. Mhm. Und hier wird das wirklich, wie du schon sagst, so auf den Kopf gestellt durch den Alpha, der sagt, Alphas überzeugen sind loyal durch Taten, nicht durch Worte. Mhm. Und so, ne? Dann sagt der Gamma, bist doch selber doof.
Es hinterfragt ja ein Stück weit dann tatsächlich auch die Autorität eines Worta, ne? Mhm. Die sind ja quasi wie die die Bischöfe, oder, ne? Ja. Die sind ja die Sprachrohre der Götter. Ne? Ja. Genau. Und diese ganze Struktur wird da untergraben, ne? Auf Dauer. Das ist
der
natürlich
ist ja auch
gefährlich.
Nicht mehr dabei. Der lässt die ja alleine im Prinzip, ne? Mhm. Also der Worter ist doch nicht, nee, der ist nicht dabei. Mhm. Der ist ja nur einmal auf dem Bildschirm und.
Der fliegt tatsächlich weiter, der will ja zu den Dilithium-Bergwerk und das finde ich auch wieder immer zauberhaft, wie Star Trek da kontinuierlich immer weitergeht. Der fliegt ja nach. Nach Kordian. Mhm. Ne? Und das wissen wir seit TUS, Kordian, da wird das Dilithium abgebaut. Die haben einfach viel davon. Mhm. So, das sehen wir in anderen Serien auch, vor allem nochmal groß aufgemacht in Enterprise und so weiter. Ich liebe das einfach, wie so in einem Satz nebenbei so viel Kanon mitgegriffen wird. Ich liebe es, aber Felo, jetzt du.
Ja, ich fand das auch mit diese Stelle mit dem Tetrazell-Wahrheit und dieser Schwur, den die dann nicht, die Alphas eben nicht machen, eben dieses Religiöse, auf das sie verzichten, das war eigentlich das Interessante an den Alphas, weil das war der wirkliche Unterschied. Ansonsten waren diese zwei Gruppen, die Alphas und die Gammas, nicht wirklich groß, die sind etwas entzaubert, weil sie beide, der erste und der zweite, ziemlich dumm sind. Der erste ist der dümmste Vorgesetzte und der zweite ist der leicht zu manipulierende Vize. Das sind beides keine besonders hellen Lichter. Und die Initiative, die die Alphas zeigen, das sieht man nur an einer einzigen Stelle, wird es mal so praktisch gezeigt, als einer von den Alphas sagt, ich habe dieses und jenes gescannt und der Erste sagt, das war nicht dein Auftrag, aber gut, dass du es gemacht hast, ich begrüße die Initiative. Der Zweite.
Aber auch die Vorgehensweise des Alphas ist ja schon, des Ersten, ist ja auch auf seine Initiative hin ganz anders. Er hinterfragt, er richtet nicht gleich alle hin, die gefangen genommen wurden, setzt sie ein zu Reparaturarbeiten. All seine Vorgehensweise, all das ist ja auch schon komplett konträr zu dem, was normalerweise gemacht wird.
Ja, aber der Zweite, der ja ein Gamma ist, der hinterfragt auch ständig alles. Der ist eigentlich, der widerspricht seinem Ersten ständig, was er eigentlich als Jem'Hadar gar nicht sollte. Der sagt ja am Ende selber noch, kurz bevor er stirbt, Gehorsam ist Sieg und
Gehorsam für gegenüber den Worta, weil die geben mir das Ketrazel weit und das ist mein Leben. Und die wiederum kriegen ihre Befehle von den Göttern, in Anführungszeichen von den Formwandelnden. Und das wird ja alles eben anders gemacht. Deswegen muss er ja die Befehle seines Ersten hinterfragen, weil die alles anders machen, als sie normalerweise machen würden.
Das ist auch wieder wahr, ja, das stimmt.
Ich weiß auch nicht, ob die wirklich so, also ob das dumm so das Richtige ist. Ich finde, der Alpha, der erste Alpha, der ist halt super von sich überzeugt und die sind der Meinung, wir sind halt einfach besser. Schlicht und ergreifend besser als die Föderation, besser als die Gammas. Und das lässt er raushängen. Da ist seine Todsünde, um dabei mal zu bleiben, die Arroganz. Während der Gamma, der ist so, der fühlt sich zurückgesetzt und nicht mehr geliebt von den Göttern, so ein bisschen als überflüssig. Und ich glaube, der, dem schwingt so mit, wenn der versagt, lass ihn mal, wenn das nicht klappt, nein, mein Gott, das ist so ein bisschen wie so der Zweite, der sagt, lass ihn doch mal gegen die Wand laufen. Die Sache ist okay. Ne? Das schwingt schon ein bisschen mehr mit als nur Dummheit von beiden, finde ich. Ne, das ist so ein bisschen Arroganz und auch so ein bisschen Schadenfreude halt. Ne? So, da ist schon viel drin. Deshalb finde ich das schade, dass dieser Konflikt wirklich, der ist eigentlich fast schon zu ernst und könnte zu groß werden, weil wir reden ja über, irgendwann wären es mehr Alphas als Gammas, das könntest du ja eine Bürgerkriegsgeschichte irgendwann daraus machen, dass sie das Thema der Folge nur behandeln, was wirklich interessant ist. Und nicht mehr so fortgesetzt haben, finde ich eigentlich ein bisschen komisch.
Ja, dumm ist vielleicht auch das falsche Wort gewesen. Dumm sind sie halt, sie sind beide unglaublich leicht zu manipulieren. Man merkt, die sind es nicht gewohnt, dass sie sich mit Intrigen herumsetzen. Also das, was wofür eigentlich der Worta gut wäre. Wenn der Worta mit an Bord wäre, hätte Sisko keine große Chance gehabt, da durchzukommen. Oder es wäre nicht so leicht gewesen, da durchzukommen, weil der Worta sehr viel schlauer gewesen wäre und genau dieses ganze Intrigenspiel viel besser beherrscht hätte. Dafür sind die Worta da. Und die Jem'Hadar sind halt einfach Krieger, die gehorchen. Und die kannst du halt unglaublich leicht gegeneinander ausspielen, weil die das nicht gewohnt sind. Und das meine ich mit dumm in dem Sinne, wenn man das halt einfach mal, Gregor, wie du es gesagt hast, die werden entzaubert, wenn man das mal so richtig in Aktion erlebt, wie die so sind, dann verlieren die so ihren Mythos. Dann sind die halt doch einfach nur Befehlsempfänger, die nicht über die eigene Nase hinausdenken können.
Ja, das war ja so diese langsame Einführung in der zweiten Staffel vom Dominion, wo der Name hier und da schon mal gedroppt wurde und so und auch so Sätze gefallen werden wurden. Also gesehen wie, das Dominion hat da keine Probleme, die müssen nicht verhandeln. Wenn sie Probleme haben, schicken sie die Jem'Hadar und so. Also ein bisschen was nimmt es, dass ich meine, ich finde das gut, wie es ist, aber ich kann schon verstehen, dass zumindest in der Produktionscrew dieses Gefühl gegärt hat, vielleicht hätten wir doch andere nehmen sollen. Halt, ne? Aber ich ist nur so, dass ich diesen Aspekt verstehe. Ne? Ja. Ich finde es gut, wie es geworden ist, die Folge, davon mal
davon mal ganz ab. Und zum Thema Comedy-Faktor muss ich auch sagen, ich finde auch diese so Kleinigkeiten ab. Kiras Lachen, wie du schon gesagt hast, Tanja, entzaubert komplett jegliche Kritik an dieser kleinen Sache. Ja. Weil man sagt, da hast du so recht, das macht es komplett überflüssig, sich darüber aufzuregen, dass das ja Blödsinn irgendwie ist. Ja. Aber auch so Worf, der sich diese, ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte Sonden ausschicken sollen und so. Mhm. Da musste, habe ich mir aufgeschrieben, er macht sich vor, Worf. Das fand ich mein Wort. Ich habe mir einfach, hier steht nämlich Vorwurf.
Danke, Gregor. Und
ich glaube, ich muss einfach entschuldigen, aber er macht sich Vorwurf wegen den Sonnen. Auch, ich habe auch nicht ganz verstanden, sie sagen irgendwann, ist so ein Nebensatz, da sagt ja der Erste übrigens hier, reißt mal alle Stühle raus, weil die Jem'Hadar, die stehen ja nur bei sich in den Schiffen. Aber das tun sie, glaube ich, nicht.
Doch.
Wir sehen die Brücke danach nicht mehr.
Die Stühle sind weg. Man ist ja nochmal auf der Brücke. Das ist jetzt nicht so gefilmt, dass es direkt ins Auge springt. Aber wenn man dann genau auf die Brücke achtet, weil man achtet da eigentlich auf andere Dinge, dann merkt man, da sind keine Stühle mehr da. Ach, die haben wirklich die Stühle entfernt.
Das ist ja, okay. Mhm. Das macht auch Sinn zu dem, wie die sonst ihre Schiffe. Andererseits sind wahrscheinlich die Konsolen ergonomisch dann zu niedrig unten. Ja, das ist nicht gut für den Rücken.
Nicht gut für den Rücken, genau.
So, also wenn du dann so als Jamal da
am harten Tag auf dem Schlachtfeld. Haben keinen Rücken. Rücken.
Oh ja, das ist, ich hab Rücken. Wir leben für den einen, wir sterben. Nee, das war was anderes. Naja. Ja, aber auch schön ist halt auch alles, was so auf der Rubicon wirklich passiert, ne, auf dem Runabout. Ich, ganz ehrlich, das ist einfach diese ganzen Größendiskussionen und diese Witze mit, wir haben hier ein kleines Problem und so, das fällt ja immer so in Nebensätzen. Und das sind so Typen, so Sätzen, passen die total zu O'Brien und Bashir, finde ich. Und ich würde auch dieselben blöden Witze machen. Ne? Und als sie dann rauskommen, ich hatte eine Sache nicht verstanden, als sie rauskommen, sie kommen ja aus dieser Anomalie raus und sie sind ja nicht wieder größer geworden, was kurz zu Panikanfällen führt, weil man sagte, wir müssten doch wieder größer werden, aber dann, wir sind nicht auf denselben Weg raus wie reingekommen. Das ist ja so die Begründung halt. Ja. Aber warum nochmal können die keinen Kontakt mit der Defiant aufnehmen?
Ihr Kommunikationssystem ist ausgefallen, die Sensoren und sie können diese Schutzpanzerung, die sie geschlossen hatten, dass sie keine optische Sicht gerade, also keinen visuellen Kontakt aufnehmen können, das ist auch zu, die Klappen lassen sich nicht öffnen. Deswegen sind sie erstmal komplett taub und blind im Raum.
Weil es mich so gewundert hat, am Ende sind doch die Klappen auf. Also diese, wir reden doch über die Scheiben vorne.
Genau, das hat ja O'Brien repariert. Das hat eine Weile gedauert.
Ah, okay.
Das ist ja die Stelle, wo sie dann nach, das fährt auf und dann schauen sie nach oben und dann schauen sie nach oben und dann dreht sich so Bashir so auf den Rücken und schaut, verhängt den Hals nach oben und dann sieht man, was ist das denn? Ist das eine Wand? Das ist da Symbole drauf? Was ist das da vor uns? Und dann sehen sie halt, toll, die Kamera fährt zurück und sie sind winzig klein vor der riesigen Defiant. Das ist einfach eine total, total geniale Stelle. Ich finde die immer klasse. Ich weiß nur nicht genau, wie rum die Rubicon und die Defiant eigentlich sind. Sind die Kopf an Kopf oder?
Ja, ich glaube, ja, Kopf an Kopf in dem Moment, ja. Ich glaube, sie wurden vielleicht, ne, also sie sind aus der Anomalie halt einfach wieder so rausgeflutscht, will ich mal sagen. Ne? Der Traktorstrahl war ja irgendwann aus. Und vielleicht sind sie von der Defiant tatsächlich angezogen worden, ne? Irgendwie.
Schwerkraft, ja, das kann durchaus sein.
Was ich total super finde, ist, wir haben jetzt den wissenschaftlichen Offizier, den medizinischen Offizier und also der ja zu der Zeit schon als sowas wie ein Orkman ja also enttarnt ist. Also man weiß ja, was für Fähigkeiten besteht. Ja. Und den Chefingenieur. Und dann finde ich die Diskussion, ob sie durch die Klappe passen, so groß. Super. Wir können es nicht messen. Also wenn wir etwa so groß sind, dann ist doch der Runabout so groß.
Die machen das mit den Fingern. So wir halten die Finger auseinander. Es werden keine Maße oder so genannt.
Sie haben doch keine Sensoren. Ja. Sie haben doch keine.
Aber es ist trotzdem, es ist so menschlich irgendwie, das dann so.
Es ist so herrlich. Also, ich finde, O'Brien vor allem, der ist so knuffig, ne? So ein Mensch einfach, ja. So toll, wie sich das dann überlegt hat, ne? Wo sie reinfliegen können und so, ja.
Und es ist vor allem wunderschön, dann kommen diese ganzen tollen Szenen, wo halt dann kommen die ganzen Stellen, wegen denen ich diese Folge so liebe. Das kleine Raumschiff in dem großen Raumschiff, die kleinen Menschen inmitten der Schaltsteckverbindungen. Das ist einfach das, was ich liebe. Ich habe wirklich, weil wir diese Folge auf dem Plan hatten, habe ich mir erst Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft angeschaut und dann habe ich mir von Jack Arnold The Incredible Shrinking Man auch noch angeschaut und dann habe ich noch Arrietty angefangen, bin aber dann nachts eingeschlafen. Ich liebe solche Filme, wo
es gibt so
kleine Figuren in großer Umgebung. Und ich weiß nicht, ob ihr von Jack Arnold The Incredible Shrinking Man mal gesehen habt, die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Der ist auf archive.org umsonst. Boah, ein Wahnsinnsfilm. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist. Aus den 50ern, schwarz-weiß. Dramatisch, spannend. Die Effekte sind alle toll. Genial. Absolut irre. Das ist, also den werde ich wahrscheinlich auch nochmal hier in den Podcast irgendwann bringen, weil ich war total geflasht. Aber hier, das ist so toll, wenn die durch die Gänge fliegen, das mit dem kleinen Raumschiff, mit dem großen Raumschiff, wenn die sich hinter irgendwelchen Rohren verstecken und
die
so.
Die Kamerawinkel und ja. So. Ne? Es ist so, es ist auch der Schatten, den der Runabout wirft, ne, wenn die sich bewegen. Das ist sehr, sehr geil gemacht für 98, 97, 98. Ja. Was halt so diese typische Hollywood-Geschichte ist, aber sie fliegen ja durch diese ich nenne es jetzt mal durch diese Klappe rein. Wir haben dann wieder dieses, okay, entzündete Plasma. Man fragt sich, wie viel Sinn macht da eine Entzündung von Plasma-Weltraum, aber es ist das Typische, dass ihnen das Ding hinter denen dann herkommt, weil wenn sie reinfliegen, müsste es doch auf sie zukommen, oder? Wenn sie durch die Entlüftungsklappe rein und meistens in Hollywood-Filmen ist dann plötzlich das Ding hinter denen, sie machen mal einen Bogen, glaube ich, und das ist dann wahrscheinlich die
Erklärung. Aber also sie sind zumindest durch eine sekundäre Röhre irgendwie, ne? Ich habe es mal versucht.
Sie machen mal einen Bogen.
Nachzuvollziehen, als wir da für Trekkipedia über den Impulsantrieb vor allem gesprochen haben, weil der Impulsantrieb wird ja vorgewärmt. Ich habe es nicht so richtig verstanden mit dem. Ah ja, wie auch immer, ne? Aber es sah gut aus. Es ist toll absolut aus. Ich habe euch ja auch diese Konzeptzeichnung geschickt, die im DS9 Companion sind. Es ist wirklich toll. Also wie sie dann der Technik begegnen, einmal eben dieses 15 Zentimeter große Runabout und dann eben auch, als sie feststellen, dass es doch hilfreich wäre, wenn sie selbst auch rausbeamen, was natürlich, ne, sie hatten ja den Beratenden versprochen, dass sie keinen Quatsch machen und deswegen natürlich auch innerhalb des Runabouts die Luft komprimiert wurde und auch die subatomaren Strukturen in den Körpern und alles ist mitgeschrumpft, ne, also alles funktioniert theoretisch noch, ne? Aber sie können natürlich nicht rausbeamen, weil dann wären die Sauerstoffmoleküle viel zu groß zum Atmen. Sie müssten da ja quasi ersticken. Beamen also eine kleine technische Einheit mit lauter isolinearen Chips und kleinen Verbindungen. So gefühlt sind es irgendwie so Glasfasern, ja.
Wie Schläuche von Klimaanlagen sehen die Dinger aus, wie diese Abluftschläuche,
die raushängen mussten. Genau, beleuchtet und tolle Stecker ans Ende gepackt, ne? Alles, was wahrscheinlich in Wahrheit irgendwie 2 Millimeter Durchmesser wäre, ne? Und dann beamen sie da eben Sauerstoff rein von dem Runabout, ne? Also auch diese komprimierten Sauerstoffmoleküle und dann beamen O'Brien und Bashir, weil O'Brien wollte nicht alleine, das fand ich auch klasse.
Ja, stimmt, zu zweit braucht man ja den Sauerstoff auch dann nur doppelt so schnell auf. Genau. Das ist sehr, sehr praktisch dann zu zweit.
Das ist total sinnvoll. Mal, vor allem hätten die nicht auch ein EV-Suit gehabt, hätten die nicht zur Not auch noch ein EV-Suit anziehen? Ja, natürlich.
Und die hätten auch einfach nochmal Dex hätte auch nochmal eine zweite Blase Sauerstoff, Luftblase rein.
Wenn du es einmal kannst, ja, klar. Ja, das war für die Dramatik, dass denen die Luft ausgeht und so. Ich fand es aber gut, dass sie das nicht gemacht haben, dass die irgendwie bei den Großen draußen ganz klein rumlaufen. Ich glaube, das hätte auch vom Effekt ein bisschen zu cheesy ausgesehen, so David gegen Goliath.
Und da das in ist so auch einer, so wunderschön, in dieser Technik.
Es sieht aus wie ein Toss-Set zum Teil, so ein bisschen. Diese Stecker da so im Hintergrund, alles leuchtet irgendwie. Es muss blinken, wenn es blinkt, ist in Ordnung. Ne? Und auch wenn sie diese Kabel, diese Lüftungskabel, die aussehen wirklich wie die Abluftschläuche von Klimaanlagen, dann so umstecken. Auch dieser Gedankengang von dem Top-Ingenieur O'Brien, der ja auch so hochgekrempelte Ärmel, der ist halt so ein Handwerker, weißt du, der reißt die Hände da so rein. Und wenn der dann so sagt, ja, das und das Teil, aber wie sieht das wohl aus, wenn man 1 Zentimeter groß ist? Weil, schlicht ergreifend, du hast einen ganz anderen Blickwinkel.
Voll verlaufen,
Das finde ich so klasse. Das ist so klasse, weil O'Brien wird hier auch ein bisschen entzaubert, dass das Tüftel- und Bastel-Genie, der plötzlich überfordert ist, wenn er innerhalb seiner Schaltkreise, innerhalb der Technik, die er wahrscheinlich in- und auswendig kann, die er tatsächlich in- und auswendig kann, wenn er die Augen zumacht und sich konzentriert und sagt, wo ist diese Weiche angebracht? Ach, dann müssen wir genau hier und hier sein. Aber wenn er dann plötzlich auf 1 Zentimeter geschrumpft ist und innerhalb der Technik steht, in diesem Wald, in diesen
ja.
dann ist er überfordert, dann weiß er nicht, was er damit machen soll.
Kann man ja verstehen, er war ja persönlich, also menschlich, auch einfach schon so ein bisschen Unbehagen gehabt, ne, vor dieser Vorstellung. Dann ist es tatsächlich passiert, dann ist das Schlimmste passiert, was er sich vorher ausgemalt hat. Er ist aus der Anomalie klein rausgekommen und jetzt steht er mitten in dieser Technik. Er ist halt einfach überwältigt von der Situation, ich kann es verstehen. Und dann braucht er halt seinen Bro, der ihn da den kühlen Kopf wieder herzaubert und sagt, mach mal die Augen zu, überleg mal, wo du hier stehst und so. Und ich finde es einfach so schön, diese isolinearen Chips und die Leitungen und die Steckerchen und es ist so schön.
Auch geiles, hier, O'Brien, fassen Sie das da nicht an. Da sind zwar nur 0,1 Ampere drauf, aber mit jemandem, erstmal noch die Erklärung, aber mit unserer Körpergröße würde, da haben Sie recht, ich fasse ja nichts an. Wäre super, wenn Ihnen so ein selbstdichter Schaftbolz noch irgendwie auf den Fuß gefallen wäre oder irgendwie so. Also auf dem Fuß wäre wahrscheinlich eher der Tod von dem.
Wäre platt, ja.
Aber es ist eine schöne Sicht, weil es so eine andere Perspektive darum geht und so halt, ne?
Und das auch gleichzeitig diese Bedrohung vom Strom, ne? Also die sind ja in so einer quasi Hochvoltaik-Geschichte. Also ich bin bei Strom immer total vorsichtig und fühle mich dann unsicher und will dann immer möglichst nichts anfassen und denke, oje. So, ne?
Und die sind da mit drin einfach. Das ist schon ein bisschen gruselig, die ganze Sache. Also es wäre irgendwie schön gewesen, wenn man das ein bisschen mehr gesehen hätte. Aber wie hätte man, also in dem Moment, wo sich Bashir da aus Versehen beinahe draufgesetzt hätte, man hätte es nicht wirklich zeigen können, außer dass sich halt Bashir gegrillt worden wäre. Das wäre nicht gut gewesen. Aber allein, dass sie es sagen und wie er da reagiert und wie er so halb sitzen bleibt und sich dann umschaut. Ich meine, O'Brien und Bashir, das ist auch wirklich einfach das Buddy-Team schlechthin.
Absolut.
Die Buddies. Ich liebe diese beiden Typen zusammen. Das hat ein Potenzial für Comedy, für Herz, für alles. Das ist auch für Konflikte, weil die zwei einfach zu unterschiedlich schon sind und die ergänzen sich so toll, dass die zwei da zusammen unterwegs sind in diesen Schaltkreisen, ist einfach fantastisch gut gewählt.
Auch so, wenn sie diese Stecker umstecken und diesen einen Stecker, den Bashir erstmal hochsteckt und dann fällt er wieder raus, dann guckt O'Brien ihn an, ne? Und er sagt, ja, ich versuch's nochmal, anstatt ihm das, weil er merkt, da kriegt das auch alleine noch hin und so, ne? Aber später
da geht
haben die
halt
auch
langsam die Luft aus.
Genau. Aber es ist, dann kann aber nochmal gefasert werden in der kleinen Luftblase. Genau. Ne? Fasern ist dann okay, ne?
Ist okay, ja. Aber es ist trotzdem schön, dass er einen Lötpunkt mit dem Faser noch setzt, um diesen Stecker festzumachen. Ja.
Und O'Brien sagt, Bashir, brauchst dich nicht weiter wegzubewegen, ist völlig okay, hier geht uns die Luft aus, ich schummer schon, aber wenn du 10 Zentimeter davon entfernt stehst, ist das in Ordnung. Aber das ist halt super, dass erst da die Schweißnaht, ist offensichtlich eine tragende Naht. Ich wollte noch eine Sache zu der Besonderheit oder der ungewöhnlichen Sache der Alphas sagen, oder beziehungsweise zum ersten. Am meisten haben wir ja mit dem ersten und diesem sehr ehrgeizigen anderen Typen zu tun, der dann schon dem schon eine Aussicht als Zweiter, der neue Zweite zu werden, empfohlen wird. Der sagt nämlich was sehr Interessantes, was ich nicht mit Jamalas in Verbindung bringe. Der sagt zu Sisko, danke, dir haben wir unsere Existenz zu verdanken. Hättest du nicht das Wurmloch quasi vermint oder für uns zugemacht, hätte es mich gar nicht gegeben. Da wollte ich mal Danke sagen. Das finde ich auch bemerkenswert eigentlich. Das ist
nett von ihm,
weil es
oder?
Auch so eine. Ja, aber es ist doch eher ein vergiftetes Lob, oder? Also ist mal ehrlich.
Naja,
oder?
Aber man merkt. Da merkt man eben, die sind anders. Ne? Die sind tatsächlich anders.
Die sind mehr Worter, ein bisschen, ne?
Das kann auch sein, ja.
Vielleicht hat man die deshalb allein gelassen.
Mir ist bei den Jem'Hadar, weil wir die jetzt so oft hier sehen und so deutlich aufgefallen, was für unterschiedliche Charakterköpfe das sind. Jeder von denen sieht irgendwie anders aus und jeder sieht individuell anders aus. Das sind wirklich tolle Masken, tolle Köpfe, sehr an die Gesichter der Schauspieler auch angepasst. Der zweite, der wirkt die ganze Zeit so, als ob er die Nase rümpft. Da ist einer dabei, der ist ein bisschen bulliger. Das sind einfach ganz tolle. Das sind wirklich Charakterköpfe. Und ich habe das richtig genossen, den Worta einfach, den Jem'Hadar einfach zuzuschauen. Frauen, wenn die im Bild waren.
Ja. Mhm. Das passt. Das stimmt. Sehr gut.
Also,
ja.
Michael Westmore hat da wirklich immer unglaublich viel Liebe in diese Masken gesetzt. Ne? Ja.
Die bewegen sich halt super, muss man echt sagen. Die sind echt das toll. Auch.
Ja.
Ich fand auch noch so ein bisschen sehr schön in dieser Folge, man hat wieder mal gemerkt, was für eine gute Pilotin Dex ist.
Mhm. Ja.
Das wurde ja, hat sie nicht diesen bajoranischen Gleiter mal gesteuert, als es mit dem Kreis gewesen ist, da wurde ja auch gesagt, hier Tobin Dex und ich habe hier ganz viele, 6 meiner Vorgänger waren alle Meister bei irgendwelchen Rennen oder so. Sie ist halt eine sehr gute Pilotin aus Historie raus halt, ne? Und das wird, glaube ich, das wird wirklich gut deutlich in dieser Folge, was für eine gute Pilotin sie ist. Also größte Herausforderung.
Die Art und Weise, wie sie sich halt mit diesem kleinen Schiffchen immer versteckt haben. Es ist wirklich so, wie wenn eine Ratte irgendwo schnell rein, wusch und dann an der Ecke. Warten, gucken, sondieren, wusch an die nächste. So, ne? Immer an die entsprechenden Stellen, immer so mit Deckung.
Wie die Borger, wie Arietti, wie die kleinen Figuren, die sich irgendwo. Sie verlassen zwar das Raumschiff nicht, um auf der Brücke oder im Maschinenraum herumzuhuschen. Und ihr habt recht, das ist auch tatsächlich gut so, denn das hätte wirklich cheesy ausgesehen. Ich bin auch tatsächlich sehr froh, dass O'Brien und Bashir nur dort das Raumschiff verlassen, wo keine großen Menschen oder Charaktere herumstehen können, weil sowas sieht immer ein bisschen blöd aus, sondern dass hier halt das Raumschiff klein ist und das Raumschiff der Zwergencharakter, der Winzling ist, der sich versteckt, unter dem Tisch sich versteckt oder oben in den Röhren sich versteckt oder wie Dex es schafft, mit der Spitze des Runabouts den Türöffner anzustupsen. Das ist genial.
Und dann auch immer diese Sprüche noch dabei, weil sie meint, sie hat ja genug Feingefühl, sie kann das. Ne? Und dann von Bergier, Worf sagt aber was anderes. Von wegen Feingefühl.
Von Light Touch. Das ist schon schön.
Ja, aber das ist super. Steht da nicht auch 47 irgendwie drauf auf dem Türöffner?
Mo steht immer 47 drauf.
Ja. Was ich auch super fand, ist, dass der Teil mit der Crew, also um Sisko, die ja dann den Auftrag bekommen, also den Warp-Antrieb zu reparieren, das tun sie einmal, um Zeit zu gewinnen und weil man ihnen droht, sonst alle 15 Minuten einen aus der Crew zu töten, also klassisches, ne? Also klassische Erpressung im Prinzip, die man da macht. Und ich finde super, dass Nock so eine wichtige Aufgabe bekommt, wie den Computerkern freizuschalten. Also, dass er ihm das zutraut, dass er das machen lässt. Wo ich ein bisschen innerlich lachen musste, war allerdings der Auftrag an Worf. Hier übrigens, hier haben wir keine Zeit, aber kannst du mal ganz kurz ein Computervirus implementieren, wo drauf steht, dass das Ding explodiert, wenn sie Warp 1 erreichen? Kein Problem, sind nur 3 Knöpfe, Boss, bis gleich. Da dachte ich mir, okay, das ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen hergeholt. Also es sind doch wahrscheinlich mehr als so 3 Knöpfe, oder?
Der Mann war immerhin auf der Enterprise-Sicherheitschef, sowas sollte der können.
Ja, aber es war einfach so ein bisschen sehr. Übrigens wäre es geil, wenn der so optisch ein bisschen Shishi, Corporate Identity, wir wollen nicht durch ein Audit fallen. Ne? Also lauf los, Bruder. Nein, weil das so, weißt du, die sind ja umringt von dem bewaffneten Jammer da und dann hätte ich auch irgendwie, da wäre für mich der Auftrag, lass mal die Klappe auf oder so.
Ja, die haben vielleicht einfach so eine Vita, ne? Der kann dann da ins Karteikästchen greifen und sagen, hier, Worf, Virus 47.
Vorbereitete,
ne? Dann, genau.
Das wird sogar noch gesagt am Ende. Das fand ich auch geil, wo Sisko, als sie das Schiff zurückerobert haben, wo Sisko sagt, hier, holen Sie mal unbedingt den Virus aus dem Warp-Antrieb raus, bevor hier irgendeiner Gas gibt. Da dachte ich mir, schön, dass Sie daran gedacht haben.
Ja, ne? Ganz wichtig, ja. Ne?
Aber ich fand das nur so niedlich, weil Worf dann sagte, mache ich. Und dann geht er nach hinten und du siehst genau, dass er so 2 Knöpfe drückt und dann Virus, Warp 1. Nein, das ist auch gar nicht böse. Ich fand's nur so sehr spezifisch, so als mal kurz ein Virus programmieren, der in die Luft geht, wenn sie Warp 1 erreichen.
Ja.
Ne? Und so. Also es ist schon so ein bisschen.
Es ist schon sehr speziell auch. Also vor allem, wenn der ein Virus oder irgendwas irgendwo platzieren, wenn der Warp-Antrieb aktiviert wird, dann wird die Bombe ausgelöst. Einfach durch, was weiß ich, die Hitze oder die Energie oder sonst was. Aber nein, es wird der Virus zerstört das Schiff, wenn Warp 1 ausgelöst wird. Nicht 2, nicht 3. Das wäre ja auch möglich, dass man das erst bei Warp 2.
Du meinst, dann geht's nicht, wenn die auf Warp 2 gesprungen werden?
Aber wenn die,
ich hätte ab Warp 1.
Ab Warp 1. Also wenn die 1. Warp 1, alles gut, Warp 1,5, alles gut, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 und bei Warp 2, bumm, dann. Das, nein, Warp 1, das ist tatsächlich spezifisch und ja, das macht man halt mal
vielleicht
eben so.
Vielleicht haben die für sowas so Notfalldinger auch bereit liegen.
Da hat der eine App einfach, die wird da...
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Weil wenn man die Computersteuerung nicht inne hat und dann die Selbstzerstörung nicht regulär auslösen kann, dass man dann irgendwie so hintenrum quasi diverse Viren hat irgendwie, keine Ahnung.
Ja. Das kann ja sein, dass es so ein Sicherheitsding, und gut, er ist der Sicherheitsoffizier und er ist ja eigentlich so ein bisschen, manchmal ist er ja auch der Captain der Defiant und er lebt da, vielleicht hat er irgendwas privat da drin.
Ja, weißt du? Gott, wen fragt man, wenn man irgendwas auf der Defiant machen will, der Typ, der sich da einquartiert hat.
Es wäre super, wenn Worf dann gesagt hat, okay, und sich dann nur den Bart abzieht in dem Moment. Da kümmere ich mich drum. Also abnehmen Bart. Nein, das ist auch gar nicht. Das ist sogar wirklich ein ganz gut durchdachter Plan, weil das auch wieder zeigt, dass sie sich dann eher doch bereit wären zu opfern, bevor so ein mächtiges Instrument Tarnso-Richtung und so dem Dominion in die Hand fällt und so. Also sie sich aber trotzdem noch eine gewisse Zeit geben, weil sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja nur Impuls haben. Somit bei Impuls kommen sie ja nicht so weit weg in der Zeit und sie haben noch ein bisschen Zeit, bis der Warp-Antrieb, sie haben es ja auch in der Hand, bis er repariert wird halt, ne?
Ja. Ja.
Das ist schon ganz gut durchdacht.
Ne? Nock, weil du gerade Nock erwähnt hast, ich finde das herrlich, seit Nock in der Sternflotte ist, was sowieso überhaupt eine der geilsten Charakterentwicklungen überhaupt ist, den Ferengi-Jungen zur Sternflotte zu schicken. Großartig. Mir fällt immer wieder auf, und ich liebe das, wenn Nock extrem militärisch spricht. Am Anfang auf der Brücke, ganz am Anfang noch, wenn sie die Rubicon gerade losgeschickt haben, da spricht Nock so richtig schön militärisch. Das finde ich jedes Mal fantastisch. Ich liebe das zuzuhören. Wenn er so richtig überkompensiert, ich bin jetzt Sternflottenoffizier. Toll, ich liebe Nock. Ich liebe ihn ohnehin in so gut wie jeder Folge, in der er auftaucht. Aber hier ist er einfach ein ganz wunderschöner Charakter, der keine großen Dinge macht, aber das, was er macht, ist einfach toll.
Ja, der bekommt aber schon, wie gesagt, er soll ja den Computerkern, ne? Also die Kommandofunktion wieder freischalten. Das ist ja sein, er ist ja.
Ja, also ich meine jetzt so von seiner Rolle, die er spielt. Es sind eher kleine Parts, aber die sind gut.
Ja, aber das ist ja auch, zeigt ja auch ein bisschen, wie viel Sisko ihn Vertrauen in ihn hat, dass er eben damit beauftragt hat. Ich meine, er hätte vielleicht auch den Computer, den hackenden Worf irgendwie damit beauftragen können oder irgendwie sowas, ne? Also das ist schon cool. Halt, ne?
Ich finde auch schön, wie sie aus der Rubicon heraus zuschauen, wer da eigentlich gerade was macht und sie sofort erkennen können. Kira ist die Einzige, die tatsächlich daran arbeitet, den Warp-Antrieb zum Laufen zu bringen, und sie lässt sich viel Zeit. Und du siehst dann Kira von der Körpersprache auch, die tänzelt so ein bisschen und ist sehr entspannt und sehr relaxed und die wirkt auch so, oh, ich lasse mir Zeit, Tadali, ich hab Zeit. Das finde ich super.
Wenn die Hälfte der Jamadar die Stühle ausgebaut hat, hätten die sich damit mal so ein bisschen beschäftigt. Das war ein tragender Stuhl. Nee, aber das war leider ein tragender. Auch den Captain-Stuhl und so, weißt du. Den baut ihr mir wieder an, Freunde. Die Gefangenen dürfen die alle wieder aufbauen. Nee, das war wirklich schön. Auch dann so dass sie das so erkannt haben, die wussten ja erstmal nichts voneinander und ihre, so diese, dass sie sich da doch gegenseitig, also gerade der Runabout, denen helfen konnte. Das war super. Und als es dann in diesen finalen Kampf dann reingeht, ne, wo die Kommandofunktion deshalb nach der Option von den kleinen O'Brien und Bashir, ne, wieder freigeschaltet sind, wo das dann in diesen Kampf übergeht, wo auch der Runabout mit diesen kleinen Photonentorpedos schießt und so.
Das ist so einzige niedlich. Mal, dass ein Runabout ein Torpedo geschossen hat.
Echt?
Mhm.
In einem Schiff.
Das auch noch, ja.
Ist das wirklich so? Die haben sonst nie Torpedo geschossen. Guck an.
Ja.
Okay. Ja, aber ich finde das so super, weil das auch so gut gefilmt ist, auch dieser eine Jamadar, der dann oben da steht, ne, und dann immer so runterschießt und sagt, der geht mir richtig auf den Sack. Der geht mir richtig auf den Nerv und so.
Ich finde das auch ganz schön nachlässig, ne, dass die da überhaupt eine Schießerei, also für alle Beteiligten, neben dem Warpkern, das ist so. Oh.
Da war ich auch etwas, das hat mich auch irgendwie etwas beunruhigt in dem Moment. Da kann doch alles schief gehen.
Du kannst ja nicht für die Endmeuterei, nee, das ist ja keine Meuterei, aber du kannst nicht für den Endkampf sagen, können wir uns noch mal kurz in der Sporthalle treffen.
Ja, aber guck Moment, Worf hat doch auch immerhin den Cem'Hadar da ausgeschaltet, indem er ihm einfach das Genick gebrochen hat mit einem Griff.
Ne? Das soll ja nochmal so krass verdeutlichen, was für Kräfte da am Werk sind, ne? Wie kräftig so ein Klingone ist. Ne? Ja, Wahnsinn.
Ich hätte mich werfen lassen. Oder du musst einfach diese Chutzpah haben, die Cisco hat. Wenn du siehst, wenn neben ihm gehen so neben ihm schlagen so die Phaserstrahlen oder die Disruptoren der Jem'Hadar ein und er lässt sie unbeurrt, der geht einfach zur nächsten Konsole weiter, tippt da und so. Das ist ein harter Hund. Ne? Also der gute Ben. Da fällt mir übrigens ein, das können wir vielleicht nochmal an der Stelle erwähnen, sein deutscher Synchronsprecher ist dieser Tage gestorben. Oh. Ja. Es sind leider einige. Wir haben leider auch noch, ne? Oh, es ist. Herzler, glaube ich, ne, oder?
Ariane Borbach ist auch gestorben, die Synchronsprecherin von Philippa Georgiou, also hier, was den Sektion Discovery, 31 Streaming-Film betrifft, sind wir dann wahrscheinlich auf der Suche nach einer neuen Synchronsprecherin für Philippa Georgiou und also Michelle Yeohs Synchronstimme, beziehungsweise sie hat früher auch Belana Torres und auch viele andere gesprochen. Mhm. Ja, sie ist auch gestorben im Alter von 61, das erwartet man ja auch nicht, ne? Puh. Ja, also jetzt gerade die Tage, einige leider.
Ja, das nimmt einen dann doch irgendwie mit, ne?
Ja, das sind halt doch, klar, ich meine, ich schaue mir nach Möglichkeit alles im Original an, weil ich mich da mittlerweile viel mehr an die Originalstimmen gewöhnt habe. Und es fällt mir tatsächlich schwer, Cisco im Synchron anzuschauen, und weil die deutsche Synchronstimme halt doch einfach sehr anders klingt und einen ganz anderen Charakter hat. Aber es ist die Stimme, die ich kenne von früher. Ja. Und das trifft mich auch ein bisschen.
Jörg Hengstler hat ja auch noch vieles andere gesprochen hier, den Highlander beispielsweise in der Fernsehserie und noch vieles andere. Aber
das war eine sehr bekannte Stimme einfach.
Ja, also ich bin auch mit dem, also es ist halt so, ich mag auch Cisco, aber Avery Brooks im Original, aber Ben ist halt für mich auch die deutsche Stimme und diese was auf Twitter jetzt oder in den letzten Tagen rumging, dieses, wo er mit der Crew nochmal hier bei Vic zusammen war und sagte, und wir lassen hier etwas zurück, ne, das eins das Beste von uns und so, und die auf die beste Crew und so, dieser Abschiedstoast, den er bei Vic da gemacht hat, haben sie ja nochmal so ein bisschen als Tributvideo nochmal so rausgehauen und so. Und da hat er gedacht, das geht einem schon echt nahe, weil man, also auch so eine der Stimmen, den hat man so lange gehört und verbindet so viel mit ihm, weil ich sowieso für Cisco eine sehr hohe Affinität habe und so. Also mich hat das schon getroffen. Ich glaube, es war auch derselbe Tag, ne? Wo beide, Tod von...
Die Nachricht, genau, hat uns erreicht. Benjamin Stöwe ist ja auch Synchronsprecher und der hat an seine KollegInnen da gedacht. Und genau, also Ariane Borbach war noch ein paar Tage vorher schon verstorben.
Ja, es ist, ich wollte jetzt die Laune nicht, aber ich finde, es passt ganz gut, das mal zu erwähnen halt.
Ne? Ich find's tatsächlich auch interessant, die Synchronisation zu erwähnen, weil mir geht's halt auch so, ne? Ich bin halt einfach mit diesen ganzen Stimmen aufgewachsen. Mir fällt's teilweise schwer, dann original zu gucken. Oder gerade auch, wenn ich einfach nur so, einfach mal so als Komfortserie was gucken will, ne? Einfach um mich, in Sicherheit zu wiegen, was ich schon kenne und was mir einfach warmes Gefühl macht und wo ich mich zu Hause fühle oder wo ich dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen, keine Ahnung, dabei eindösen will oder so, ne, um einfach in Ruhe zu sein, dann gucke ich es gerne auf synchronisiert, egal welche Serie. Und jetzt hier, ganz ehrlich, bei dieser Folge, ich hatte sie jetzt vorhin auch nochmal synchronisiert geguckt und da hatte ich am Anfang auch ganz arg überlegt, ob ich nicht die eine Stimme hier von dem zweiten, ob das nicht früher auch die erste Synchronstimme von Picard war, aber das war es nicht. Aber hörte sich sehr danach an, stellenweise, gerade so aus dem Piloten, was ich Hörspiel auch hatte, als auf Hörspielkassette, was ich als Kind rauf und runter gehört habe. Und es hörte sich super nah an, war das Rolf Schultz? Ich bin mir nicht sicher, also es hörte sich total nah an der Mächtige an, aber er war es nicht. Ich habe nachgeguckt und ganz überrascht. Also das catcht einen ja so, ne? So Stimmen, die holen uns ja einfach in eine ganz andere Welt manchmal ab. Ja.
Was auch, auch noch schön war, als sie dann diesen Endkampf hinter sich gebracht haben, also das Kommando übernommen haben und der Zweite noch seine pathetische Rede halten konnte. Er war Erster. Er muss sich nicht rechtfertigen. Aber ich habe schon schlimmere Todesszenen gesehen. Dann taucht ja auch der Runabout auf und ich musste auch selber Ben lachen, wo er zu Worf sagt, Mr. Worf, Ihre Frau.
Ich glaube, Ihre Frau da. Ist hier.
Und dann kam dieses kleine Schiff und du siehst die Michael Dorn. Nee, und du siehst aber auch O'Brien, wie O'Brien gewunken hat. Ja. Und so. Das fand ich ja, so herrlich. Süß. Deshalb hatte ich auch im Kopf, dass diese Klappen aufgingen. Aber du hast recht, das werden die wahrscheinlich dann repariert haben. Ja. Aber das Schöne ist dann halt wirklich, und das absolut Goldige dieser Folge ist dann halt diese Abschlussszene, wo wir dann auf Deep Space Nine
sind. Ich möchte noch gerade diese Quarks. Stelle, bevor wir nach Deep Space Nine kommen, weil ich das auch so schön fand. Worf, der da dieses kleine Raumschiff vor sich sieht und Jadzia winkt und O'Brien winkt und dann der Blick aus der Rubicon und einfach das große Gesicht von Worf davor. Und das ist halt und wieder so ein...
Macht ihn doch den Kuss, ne?
Ja, das ist so diese Stelle, kleine Figuren, große Figuren, was... also neulich tatsächlich, als ich Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft angeschaut habe, war ich überrascht, wie gut dieser Film tatsächlich war. Den habe ich total, 85, total ne? cheesy in Erinnerung. Oder kennt ihr die alte Doctor Who-Folge Planet of Giants? Eigentlich auch ganz toll, aber auch da ist es ganz schwierig, eine Hartnell-Folge mit dem ersten Doktor, da sind die auch alle ganz winzig klein geschrumpft und bewegen sich auch in so einer Riesenwelt. Immer schwer, wenn kleine und große Figuren zusammen sind. Und ja, auch hier, es funktioniert, weil das Raumschiff dazwischen ist. Weil die im Raumschiff sitzen und Worf außerhalb des Raumschiffs und sie in einem Raum, da funktioniert das auf einmal mit dem Größenunterschied. Das ist toll.
Das fand ich auch schön. In dem Produktionshintergrund hatte ich gelesen, dass sie gesagt haben, wir müssen uns bewusst sein, dass Runabout selbst wird hier als Charakter auch auftauchen. Und das muss auch gut aussehen. Ne? Das haben sie als Modell dann da reingepackt. Und sie haben übrigens für die Folge auch eine Nominierung bekommen bei den Emmys für die Special Effects. Und ich finde, es sieht alles so schön aus. Sie haben es so schön und würdevoll und hochwertig hinbekommen.
Ja.
Kann man auch verstehen, dass es länger gedauert hat, das fertig zu machen. Ja. Alleine der Aufwand, du musst ja die Kamerawinkel so haben, dass du immer berücksichtigen musst, dass die Person vielleicht im Bild ist, im Hintergrund dann die Animation des Runabouts, aber die sich ihm vom Blickwinkel nicht sehen darf und solche Geschichten.
Ja,
das ist schon einfach gewesen. Ja.
Da ist diese eine Stelle zum Beispiel, wenn sie gerade zum ersten Mal einen der Jem'Hadar sehen und das Runabout eigentlich direkt vor seiner Nase schwebt. Das wirkt für einen Moment, hast du so das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass der Jem'Hadar das Raumschiff nicht sieht. Das fliegt direkt vor ihm und dann fliegen die weg. Und dann merkt man aber, der Jem'Hadar ist die ganze Zeit damit beschäftigt und konzentriert auf auf die Konsole unter sich, weil er unter Kiras Anleitung irgendwas machen soll. Und er hat das Raumschiff tatsächlich nicht gesehen. Und erst in dem Moment, wo das Raumschiff wegfliegt, schaut er auf und schaut sich um. Da war doch gerade irgendwas und macht dann weiter. Das ist so gut gemacht. Das funktioniert jedes Mal, dass die das Raumschiff wirklich erst ganz zum Schluss sehen, dass sich dieses kleine Raumschiff immer verstecken kann. Toll.
Wenn es zu spät ist.
Ja. So, jetzt kommen wir mal zurück zu Deep Space Nine, zur letzten Szene, zu Deep Space Nine auf Quark's Bar. Gregor, jetzt darfst du.
Da gönnt man sich dann noch den damit sie bezahlt werden, René Auberjonois und Armin Shimerman als Quark und Odo, die eine herrliche Szene haben und auch das Lachen der beiden nebeneinander ist auch die letzte Sequenz in dieser Folge, was sie noch eben nochmal adelt. Finde ich diese Folge. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Diskussion mit, wir sind ja wieder Superheldentaten und dann waren wir ganz klein und jetzt sind wir wieder groß und pipapo. Und dann fängt Odo an zu sagen, was meinen Sie mit Also wir so als Formwandler habe ich da ein Auge für, logischerweise, weil ich muss ja Größen abschätzen können und so. Und naja, und dem glaubt man das total halt. Er ist der Beobachter, sind Sie nicht sicher, der Constable. Also sind Sie nicht sicher, dass Sie nicht eigentlich ein bisschen sonst größer waren? Nee. Wie meint das? Naja, so, ich meine, ich kann das beurteilen. Ich muss ja selber, dass ich so meine Größe und dies und das und
ein paar wir haben da
so ein Auge für ein paar Zentimeter, so ein bisschen nicht viel, aber Sie waren doch mal größer, Sie beide. Und du siehst nur, wie O'Brien und Begier sich angucken, ihn wieder angucken.
Und dann
Krankenstation
und
sofort.
Und die Panik.
Und aus dem Hintergrund kommt auch noch Quark, der das Ganze bemerkt, kommt noch mit dazu und meint so, ja, sie kommen mir schon irgendwie ein bisschen zierlich vor.
Ja, so ein bisschen.
Genau. Da wird noch die Männlichkeit, da gerade ja. das, was, ne, da wird noch das noch ein bisschen reingeprägt. Und wirklich dieser Moment, wenn die beiden die da nur angucken und O'Brien sagt, Krankenstation sofort.
Also dann heutzutage
wäre das ein Nottransport. Weißt du, da wären die schon sowas von weg gewesen. Aber
schön ist auch, wie eine der Dabo-Spielerinnen dann.
Ja, die nimmt dann so ein bisschen Abstand. Ne? Die will mit ihm nichts mehr zu tun.
Die sitzt vorher auf dem Hocker und die steht auf und die überragt O'Brien dann so um einen halben ja. Kopf, einfach weil die so ja, groß ist,
so ist.
Und das ist auch ein Moment, wo O'Brien plötzlich zu ihr hochschaut und merkt, oh, Moment, was ist da ja. los?
Sie geht auch so ein bisschen zurück, ne? Ja. Man merkt so richtig ihren Gesichtsausdruck, sie will dann so ein bisschen Abstand. Wer weiß, ob die nicht noch abfärben oder so, sie geht, distanziert sich davon, ja. Das ist krass und wie bei O'Brien arbeitet das besonders stark. Ich finde das sehr, ich finde so herrlich.
Krankstation, sofort. Es wird ja noch besser.
Und die anderen beiden bleiben zurück und lachen sich kaputt, ne?
Ja, auch wenn Quark dann zu Odo sagt und sie sagen immer, sie haben keinen Sinn für Humor. Und dass die beiden dann anfangen, nebeneinander zu stehen. Ich habe noch, glaube ich, kann mich nicht erinnern, das je gesehen zu haben, dass die beiden nebeneinander über etwas lachen, das nicht der andere ist. Ja. Oder dem anderen passiert. Sondern das sind so zwei Freunde, die sich über, wir haben den jetzt mal reingelegt und so. Ne? So. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass die mal zusammen über was anderes gelacht haben.
Tatsächlich.
Naja, doch der Aufstieg, naja, glaube ich, beim Aufstieg. Selten, ne? aber sie sind eigentlich Brüder im Geiste. Ne? Sie sind eigentlich auch richtig gute Kumpels und wissen, wie die andere Person tickt und deswegen können die das da in dem Moment. Ja. Deswegen kann Quark da auch direkt einsteigen und der andere nimmt es dann auch mit und so, ne? Weil die sind sich auch so nah und das ist die
das
sind
ist
so
nämlich das andere Buddy-Paar. Das sind
so
O'Brien und Bashir und da sind Odo und Quark. Das sind die anderen Buddies, die nur so ihren kurzen Auftritt am Ende haben und auf den Punkt genau das gebracht haben.
Bestes Ende, aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch nur ein bisschen Romantik in der Szene.
Oh Gott, ja, das Gedicht.
Weil wir haben ja noch den guten Worf, der seiner Angebeteten jetzt ein Liebesgedicht rezitiert, an dem er, wie er selber sagte, eine lange Zeit gearbeitet hat und er rezitiert, ein kleines Schiff, an das jeder dachte, weil es eine Reise machte. Das ist so
das Pad ist leer. Genau.
Das
Pad ist leer. Er hatte spontan irgendwie, ne? So, also es ist schlechter als
ein Bittenrede. It's the story of a little ship that took a little trip. Im Englischen ist das noch schöner. Und ich musste dann auch denken an Familie Hoppenstedt, an Weihnachten. Mhm. Dicky, sag uns doch mal ein Weihnachtsgedicht auf. Zecke, Zacke, Hühnerkacke.
Ja, aber das ist natürlich
was da macht.
Das ist natürlich reim dich oder ich fress dich. Das ist so reimt das liebe Worfiel ein, fällt mir dazu gar nichts ein. Weißt du, das ist ja jetzt, aber der Gag ist ja dahinter, dass er ja den Gag daraus, ich muss ihn euch ja nicht erklären, aber der Gag ist super, dass er so tut, als hätte er wirklich lange dafür gebraucht und dann bringt er so einen cheesy One-Liner raus und hat sie eigentlich vorgeführt, also ein bisschen geneckt halt, ne? Damit, dass er es halt einfach so spontan gemacht hat und
das ist der Gag, und
das funktioniert gut.
Es ist ja auch die Klammer vom Anfang, die erzählerische, ganz am Anfang wird ja schon erzählt, Worf soll ein Gedicht vorbereiten. Wenn Jadzia zurückkommt, dann wird Worf ein Gedicht vorbereiten, weil das ist eine klingonische Tradition, für große Taten etwas in einem Gedicht zu verewigen. Und Sisko hört das, ein Gedicht? Mr. Worf, was hören wir da? Ein Gedicht? Sagen Sie, was haben Sie denn da? Und in dem Moment kommt dann Nock ganz schnell zur Rettung. Hier sind übrigens, weil man merkt, Worf ist das sehr unangenehm.
Er wollte das nicht. Sie wollte das Gedicht von ihm. Genau.
Aber obwohl das witzig ist, weil es doch eine klingonische Tradition ist, oder?
Ja. Und das ist auch interessant, weil Worf, ursprünglich hat er ja versucht, immer so super klingonisch zu sein und hat ja so viel überkompensiert und nicht zwischen den Zeilen gelesen und interpretiert, hat immer alles so für bare Münze und so richtig verbissen genommen. Und ein Stück weit teast sie ihn ja damit, will ich fast meinen. Ne? Und er will das aber auch gar nicht erfüllen. Also es ist halt ist ein lustiges Spannungsfeld, ja.
Ich glaube, da ist einfach an dem Punkt, wo der arme Mann dichten muss, ist eine Grenze gezogen. Ich glaube, Worf kann einfach keine Gedichte schreiben.
Nein. Aber er singt ja auch Opern und so mit. Aber gut, da muss er nicht selber.
Aber die muss er auch nicht selber schreiben. Ne?
Eben.
Das ist so wie, wie Podcaster Texte vorlesen, ne?
Ich kann auch. So ein bisschen.
Das ist so, ach, das ist einfach so ein rundrum gelungenes Ende. Das ist wirklich so eine Folge, wo man im ersten Moment denkt, wirklich, also wie, ich kann die wirklich verstehen, dass die da irgendwie 10 Jahre mit, nee, komm, das machen wir nicht. Nee, hier. Aber das Ergebnis ist einfach so wunderschön geworden und hat so eine Leichtigkeit dahinter, die schon bemerkenswert ist. Und das muss man sehen im Umfeld der 6. Staffel, die natürlich eine gewisse, schon derzeit natürlich Drama, Geschwere, Düsternis und so. Aber wenn sie mal so kleine Lichtfolgen dazwischen machen, dann sind die schon on point, muss man sagen.
Ja. So schön. Und so wenn ihr noch eine Star Trek-Folge sehen wollt, wo unsere Hauptbesetzung geschrumpft ist, dann schaut euch doch in der animierten Serie die Rettungsmission an. Mhm. Auch da werden Kirk, Spock und Co. geschrumpft.
Wie heißt denn das nochmal in dem anderen Titel? Ich glaube, auch kleine Leute haben mal groß angefangen oder ist sowas.
Okay,
das ist,
nee, denn die ZDF.
Das ist die also, ZDF.
Titel weiß ich jetzt leider
auch
nicht.
Auch kleine The Tarleton
Incident.
Ja. Das war nicht weit weg von dem Titel, auch große Leute haben mal kleine.
Ich muss mal schauen, ich habe doch neulich beim Entrümpeln die Videokassetten wieder die gefunden, alten, wo ich die alten ZDF-Synchro-Fassungen der Zeichentrickserie habe. Vielleicht ist das mit dabei.
Schlimm.
Das wollte ich ja unbedingt nochmal digitalisieren lassen, das muss ich machen. Da oben im Regal stehen sie.
Ja.
Auch kleine Leute haben mal groß angefangen, glaube ich zumindest. Keine Blumen für Kirk, einer meiner Lieblingstitel und die Invasion der Wollmöpse.
Ja.
Klassiker.
Neuerdings gucke ich auch immer wieder TAS, weil ich auf Mastodon, wer auf Mastodon ist, guckt doch mal vorbei, so ein GIF-Rätsel spiele. Da gibt es dann immer ein kleines GIF, also so jede Stunde entscheidet der Bot, ob er was postet oder nicht und wenn er was postet, aus welchem Film, Serie oder Shorttrack. Und dann, ob er irgendwelche Untertitel findet und so weiter. Also es kommt dann am Ende irgendwie unregelmäßig ein kleines GIF raus. Das heißt, so wenige Sekunden. Und dann muss man sagen, woher das ist. Man muss die Titel sagen. Und es ist manchmal so schwer. Aber ich liebe
Star Trek
es
Daily
einfach.
Oder so. Yeah.
Ich liebe ich einfach
nur
dieses,
deine Antwort.
Meine Antworten, genau. Also guckt einfach, was ich antworte. Ich spiele da regelmäßig mit.
Deswegen
recherchiere ich seit einigen Monaten regelmäßig, zum Beispiel in der animierten Serie hin und her, weil dann natürlich die ganzen Szenen wiederverwertet werden. Dann findest du sie 4-mal.
Natürlich.
Und einmal stimmt der Hintergrund nicht und zweimal stimmt aber die Lippenbewegung nicht oder so. Ja, und dann beim 4. stimmt es dann endlich.
Herrlich. Die antworten ja auch immer, ne? Wenn man, also ich kriege immer nur bei dem Daily Track oder so ähnlich heißt das, glaube ich, ne?
Da sind es einfach Screenshots, aber da steht auch in Alttext die Quelle und das ist der, ich glaube, es heißt GIF.
Ach, da steht die Quelle im
Text.
Toll, super, warum? Damit bin ich ja noch besser, weil immer, wenn ich irgendeine sage, das ist die und die Folge, kriege ich immer nur zu hören, wrong.
Naja, also die Quelle steht bei diesem Daily-Track. Das sind halt so, ich weiß nicht genau, das sind einfach nur Bilder. Ich finde das halt schön und like die manchmal oder antworte darauf oder so. Aber der GIF-Bot, der heißt irgendwie GIF, also guck bei Mastodon einfach mal in meinen Feed rein und @taotica, wie immer sozusagen, ne, überall. Und dann findet ihr diesen GIF-Bot auch direkt.
Ich lese mal nur deine Antworten darauf. Da höre ich immer nur richtig. Ich habe es immer noch.
Soll man auch falsche Antworten lesen? Da ist noch eine Zeitverschwendung. Also liest man gleich die von Tanja.
Das stimmt, ja. Das ist wohl wahr.
Nein,
ja.
Finde ich immer recht. Und manchmal ist auch jemand vor mir.
Bescheidenheit, Quatsch.
Seine Zierde. Denk dran. Ein Schiff, an das jeder dachte, weil es eine Reise machte. Das war heute eine schöne Podcast-Reise mit euch.
Ja, und was ich noch sagen will, es gibt ja so viel, ne, von wegen hier, also Gullivers Reisen und, ne, und diese ganzen, und Fantastic Voyage und dann diese...
Oh, Fantastic Voyage, die fantastische Reise.
Yeah. Und dann die Reise ins Ich hier von 87, die hat uns ja Bradford Bäumler geschenkt, ne? Weil bei den Filmen haben sich Meg Ryan und Dennis Quaid kennengelernt, seine Eltern, also Jack Quaids Eltern.
Ich frage mich, wie das wohl ist, wenn du der Sohn von Dennis Quaid und Meg Ryan
bist.
Oh mein Gott, ja.
Ja.
Oh mein Gott, richtig. Oh, das sind ja Querverbindungen, das ist ja unglaublich.
Ich habe ja vor ein paar Jahren zum ersten Mal so McGrind-Filme nachgeguckt und habe früher immer nicht so ganz verstanden, warum die immer damals so gehypt wurde. Dann habe ich so diese ersten McGrind-Filme aus dieser 80er-Jahre-Ära und frühen 90er-Jahre und immer nur gedacht, Gott, ist die süß. Ist ja unfassbar süß. Also auch wirklich so von der ganzen Art.
Ihrer beider Sohn ist ja wirklich ein Mix aus ihrer beiden Gesichter. Ne? Also er hat das Lachen von seiner Mutter und irgendwie die Augen von seinem Vater. Mhm. Ist der Hammer.
Wie sehen da wohl Weihnachtsfeiern aus?
Spricht und spielt Bradwood Bäumler.
Ja. Wie sind da wirklich, ich möchte echt wissen, wie bei denen, bei den Quaids, dann die Weihnachtsfeiern aussehen. Weißt du, das ist so wie, weiß nicht, Hundewelpen, die um die Wette niesen oder so wahrscheinlich.
Ich weiß halt nicht, er hat ja jetzt mittlerweile die, ich weiß nicht, wie viel x-te neue Ehefrau und keine Ahnung.
Wer, Jack Quaid?
Dennis Quaid.
Die sind nicht mehr zusammen?
Von 91 bis 2001 waren die zusammen und dann gab es immer wieder ein Update sozusagen, immer wieder eine jüngere Blondine. Ich will keine Gerüchte streuen, wie auch immer, keine Ahnung.
Das ist so wie diese Alterskurve von Leonardo DiCaprio, der immer älter wird, im Gegensatz zu der Konstante seiner Freundin, die nicht über 25 hinweg wird. Es ist ein Mysterium. Er altert linear, also nach oben, sie nicht. Das ist ja... Ja, Gossip. Grüße an den Hot Pink Podcast an dieser Stelle. Ne?
Ja.
Ja, so. Ich bedanke mich jetzt einfach mal bei euch wirklich. Ich könnte euch jetzt ewig noch weiter zuhören. Habt ihr noch irgendwelches Gossip zu verbreiten, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind? Ich habe mich ja neulich mit den Taylor Swift-Fans angelegt, ohne das zu wissen, dass das gefährlich ist.
Hast du denn Rückmeldungen bekommen?
Ich habe tatsächlich Rückmeldungen bekommen. Ein Video von jemandem, der... also eine Hörerin an Andrea aus Berlin, genau, hat mir ein Video geschickt, einen Videolink zu einem YouTube-Video von Rick Beato, das ist ein Musiker, der da sitzt mit seiner Gitarre, also ein gestandener alter Profi-Musikhase, der mit seiner Gitarre da sitzt und die aktuellen Spotify-Charts musikalisch kommentiert und unter anderem der sich dann halt auch unter anderem bei einem Taylor Swift-Song sich darüber beschwert hat, dass man doch bitte nicht trauern, deprimiert in C-Dur sein könne. Deprimiert soll man gefälligst in A- oder D-Moll sein. Das war ein vernichtendes Urteil über einen Taylor Swift-Song, da kann ich gar nicht mithalten. Ich habe nach wie vor keine Ahnung von Taylor Swift. Ich habe nur die Taylor Swift-Genital-Problematik in der Nabelshow besprochen. Und
hat er gerade gesagt, die Taylor... Na, es ist... Ach Gott. Könnte die Frau beschreiben, die ihn eine runtergehauen hat? Nee. Ich weiß nicht, warum die so sauer war. So drei Prominente nebeneinander stellen und so. Welche war es? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Das ist mein blinder Fleck. Ja, jetzt driften wir aber ab in Gossip.
In Gossip, ja. Was soll ich sonst zu Gossip dazu beisteuern? Ich kann zu Gossip sonst nichts beisteuern. Es tut mir ehrlich leid. Es ist ein faszinierendes, eine Welt für sich, in die ich schon seit Jahren nicht mehr eintauche. Also, Grüße an den Hot Pink Podcast. Von mir bislang ungehört. Vielleicht höre ich da mal rein. So, aber ich glaube, jetzt sind wir endgültig weit weg vom eigentlichen Thema und das heißt, da können wir jetzt hier einfach mal Schluss machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ihr mit mir zusammen diese nette kleine Episode angeschaut habt, in die kleine Welt eingetaucht und wieder ausgetaucht seid. Und ihr, liebe Zuhörer, habt wie immer zugehört. Das finde ich gut. Das ist Arbeitsteilung. Hier sind zwei Teams, die zusammenarbeiten. Wir hier in der Rubicon reden und ihr auf der Maschinenraum der Defiant zuhören. Hat sich gut ergänzt. Wenn ihr jetzt noch Kommentare hinterlassen wollt auf www.data-sein-hals.de, die Seite funktioniert wieder. Die war neulich mal für ein Wochenende lang, war der SSL-Server nicht richtig und ich habe einfach beschlossen, der wird von alleine wieder. Hat geklappt. Ich habe mich mal ein Wochenende lang nicht drum gekümmert und es ging dann wieder. Ich war da zur Abwechslung mal entspannter. Auf jeden Fall geht's jetzt wieder. Ihr könnt wieder Kommentare schreiben. Ihr findet es auch wieder in euren Podcatchern, Data ist sein Hals. Ist alles wieder da, so wie es sein muss, wie es sich gehört. Ihr könnt uns auf Twix, auf Facebook und immer noch nicht auf Mastodon kommentieren. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, kontakt@data-sein-hals.de. Ihr könnt uns eine Postkarte schreiben. Die Adresse findet ihr im Impressum. Und am liebsten ist mir eigentlich immer, wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr das teilt, wenn ihr die Folge gut findet, wenn ihr es irgendwem erzählt, da tut ihr uns auf jeden Fall eine große Freude. Und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt von euch. Lebt flott und in Frieden. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Danke dir. Tschüss.
Jetzt müsst ihr Tschüss sagen. Tschüss. Das war irgendwie so im Trailer von Downsizing, sieht man, wie Matt Damon eingeschrumpft wird, miniaturisiert. Und das Erste, was er dann macht, ist ganz panisch die Hose aufmachen, reinfassen, in den Schritt fassen, um zu schauen, ob alles noch genauso groß war wie vorher. Und danach habe ich an der Stelle den Trailer ausgeschaltet, weil ich dachte, das ist mir jetzt zu blöd.
Verständlich. Okay, ich kenne den gar nicht, den Film.
Downsizing, ja, ich glaube, fantastische, wie heißt denn der, Wissenschaftlichkeiten, der nette Podcast von dem netten Geschwisterpaar von Martha und Kuba.
Fantastische Wissenschaftlichkeit.
Genau, die haben da mal eine sehr, sehr, sehr schöne Folge über den Film gebracht, deswegen habe ich mir ihn auch nicht mehr nachschauen wollen, weil die ziemlich deutlich gesagt haben, wie doof die den Film fanden, aber das sehr gut begründet haben, kann man sich echt anhören.
Das machen sie eh immer, gute Begründung. Ja. Also ich höre nämlich alles, aber ich habe es mir nicht gemerkt, dass es darum ging. Ja, cool.
Ja.
Übrigens, von wegen Postkarte, ne? Jadzia sagte ja auch zu Cisco, ich schicke dir eine Postkarte aus der Anomalie. Und da dachte ich so, ach, guck an, die gibt es noch im 24. Jahrhundert. Weil als ich jetzt letzten Monat in Urlaub war und Ansichtskarten verschickt habe, habe ich eine Rückmeldung bekommen, was, die gibt's noch? Ansichtskarten? Und ich so, ja. Und dann dachte ich, ach guck, auch im 24. Jahrhundert gibt es noch Postkarten.
Genau, mit der Brieftaube, die man in den Briefumschlag steckt und den Stempel drauf. Wie Otto, war es der erste oder der zweite Film?
Ich glaube, der erste, oder?
Das glaube ich war der erste, ja.
Ja.
Oh, das findet ihr auch, dass jetzt, ich fand es wieder sehr eindrücklich, dieses das Schiff der Worter oder die Jem'Hadar-Schiffe generell, die sehen ja aus wie Wanzen, oder?
Käfer.
Eklig.
Ja.
Also Wanzen, finde ich.
Ja, doch. Ist so Wanz.
Ist so Wanz.
Stimmt, das war Mesh, ja.
Ist so Wanz.
Darf ich jetzt aufstocken?
Jetzt darfst du mal. Ja. Mein Gott, das ist muss ja furchtbar sein.
Ich sag's dir gleich, ich breche jetzt ab, Felo.
Er hält der arme Gregor, der hält's nicht aus.
Ich breche jetzt ab, over. Ich breche jetzt ab.
Jetzt aus.
So.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.